Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.
Hi, da sind wir wieder.
Hi.
Ein bisschen zu euphorisch.
Bisschen drüber.
Kennst du Leute, die so mit Na begrüßen? Na, ich finde, Na ist irgendwie von allen Begrüßungen eine der schlechtesten, die man wählen kann.
Wie ist deine Begrüßung in, oder anders, bei WhatsApp-Dialogen mit jemandem, dem du, sagen wir mal, mit dem du drei Wochen nicht geschrieben hast. Steigst du direkt, wenn du was willst, direkt mit deinem Anliegen ein?
Ja.
Oder machst du erstmal, hey, na, wie geht's?
Nein, ich finde, hey, na, wie geht's? Oder hey, alles gut? Jedenfalls irgendwie schlimmer, als zu sagen, hi, und dann direkt, was man will. Weil es ist so ein...
Was ich halt so ein bisschen heuchlerisch finde, ist, wenn man schreibt, na, wie geht's dir? Und du wirst nicht wissen, wie es den Menschen geht.
Aber natürlich will das niemand wissen. Wenn dich jemand fragt, hey, wie geht's, alles gut? Dann kannst du ja nicht antworten mit, ja, also eigentlich, tatsächlich habe ich vor ein paar Wochen und mir geht's nicht so. Das ist wie im Konzert, wenn irgendwie vorne jemand steht, hey, Frankfurt, seid ihr gut drauf? Dann sagst du ja auch nicht, naja, ich hatte eine schwierige letzte Woche, irgendwie meine Freundin und ich, irgendwie ist da so. Nein, man schreit halt, das ist, was der Mensch da vorne auf der Bühne hören will, nämlich ja.
Ich habe letztens einen Tweet gelesen von einer Bekannten von mir, der war, ach so, der Kellner meint nicht generell, wenn er fragt, ob alles in Ordnung war.
Ja, auch nicht schlecht.
Geil, wenn dem Kellner dann einfach so deine ganzen Probleme erzählst.
Ja, ist eine rhetorische Frage.
Ja.
Und das ist okay, wenn man irgendwie auf der Bühne steht und irgendwie als Musiker für Stimmung sorgen will und fragt, Frankfurt, alles cool? Oder als Kellner oder als Kellnerin, der irgendwie fragt, ist alles mit dem Essen okay?
Aber du bist aber auch nicht niemand, der dann sagt, selbst wenn beim Essen was nicht okay ist, bin ich niemand, der sagt so, na, ich weiß jetzt nicht, der Käse auf der Pizza hätte schon ein bisschen zerlaufener sein können oder so. Sondern man sagt immer, ja, super.
Ja, klar, auch wie beim Friseur. Der könnte mir buchstäblich auf den Kopf kacken und ich würde sagen, ja, top, genau, ja, super, danke, danke, super, danke.
Hinten vielleicht noch ein bisschen kürzer, wobei,
nee,
super,
passt schon.
Nee, super.
Passt schon.
Ich schreibe manchmal, hi, hoffe, bei dir ist alles okay. Mhm. Weil das impliziert ja dann nicht, dass der Mensch mir wirklich
Gefühl,
antworten soll.
Das war ein Trend eine Zeit lang.
Ja.
Ich habe von sehr vielen Leuten eine Zeit lang als Einstiegsbegrüßung bekommen, hoffe, dir geht's gut. Mhm. Und dann ging's weiter.
Ja, gerade so in der harten Corona-Zeit und so, ne?
Ja, und da habe ich schon gemerkt, oh, der allgemeine, also die...
Den meisten Leuten geht's nicht gut.
Die geht's nicht so gut. Und von, hey, alles gut zu, hey, ich hoffe, dir geht's gut.
Ja.
Hatte nochmal irgendwie auf der Leiter der allgemeinen Stimmung sind nochmal eine Stufe abgestiegen. Aber will trotzdem niemand eine Antwort drauf.
Nee. Und also du bist auch jemand, der sofort schreibt, was er will.
Ja, und also ich sag einmal Hallo und dann geht's...
Ich finde dieses Hey, na, das ist immer... Ich werde immer unsicher, wenn der Mensch das, also wenn das im Real Life jemand zu mir sagt und ich spüre dann, dass meine Unsicherheit sich auch auf mein Gegenüber überträgt,
aber
ist immer awkward.
Niemand, der sicher ist, begrüßt jemand mit Na. Ich finde, Na ist so eine Unsicherheit überspielende Ansage, weil, also auch wenn man schreibt dann so mit drei A's und zwei Fragezeichen.
Ich finde, das Schlimmste, was man schreiben kann, ist H-E-J. Dieses,
hey, warum?
Ich finde dieses was norwegische oder was es ist, hey, finde ich ganz, ganz furchtbar.
Oh, norwegisch, also einfach H-E, ach, J.
Ja, ja,
ach so, J. Ich habe Y, sorry.
H-E-J.
Ja, das finde ich auch ganz
hey,
schlimm.
Also,
das stimmt. Jetzt sind wir ein bisschen all in zur Begrüßung gegangen, Begrüßung.
Wie bist du bei Verabschiedungen?
Oh ja, natürlich, die Klammer müssen wir noch zumachen. Auch kurz und schmerzlos.
Kurz und schmerzlos.
Kurz und
einfach,
schmerzlos.
Einfach gehen. Ich habe mal eine Freundschaft beendet, beziehungsweise nicht vertieft oder weitergeführt, weil die Verabschiedung so weird war. Hast du es mal erzählt?
Weiß ich gar nicht.
Weiß auch nicht.
Erzähl mal.
Habe ich in Berlin gewohnt und dann über irgendwelche Medien-Events und so jemanden kennengelernt, einen Typen kennengelernt und wir haben uns mega gut verstanden. Also wir haben schon gemerkt, das könnte eine Freundschaft werden. Der hat sich für Fußball interessiert und ähnlich Musikgeschmack, das reicht ja oft schon. Und dann haben wir ausgemacht, wir treffen uns zum Fußball gucken bei mir zu Hause. Und es war ein okayer Abend und wir haben irgendwie Bier getrunken, ich glaube Bayern-Wolfsburg geguckt so und
gute Spiel.
Bei der Verabschiedung war es dann so, dass wir eingeschlagen haben, aber so ganz komisch. Also er hatte irgendwie einen anderen Handschlag vor als ich und ich bin dann mit meiner Schulter so komisch, habe ich mich so in ihn reingedreht und dann waren wir auch viel zu lang so verharrt in dieser Position. Dann sind wir auseinander, Stille. Und er ist gegangen. Und dann haben wir, keiner von uns beiden hat sich jemals wieder beim anderen gemeldet. Weil diese Verabschiedung
kann
ist so,
ich sehr gut nachvollziehen.
Du siehst mich, ich schwitze jetzt, wenn ich das nacherzähle.
Aber hast du nicht mal den Notfallhammer, den rhetorischen, rausgeholt und gesagt, oh, irgendwie weird, oh, das war awkward. Wenn man das anspricht, dann kann man ja zumindest so noch ein bisschen...
Elephant in the Room mäßig. Ja. Aber das habe ich, weil ich war zu geschockt, auch von mir selber, wie ich das einfach nicht hin Krieg, diese Verabschiedung, so ganz, ganz, ganz
furchtbar. Wie hieß er?
Weiß ich eigentlich nicht.
Okay.
Da denk ich relativ häufig dran und ist mega schrecklich.
Ja, ich finde diese ironischen Verabschiedungen, die eine Zeit lang aufkamen mit Schüsseldorf oder Tschüsskowski oder auch Wirsing, die waren 2 Minuten cool und jetzt sind sie irgendwie, weiß ich nicht.
Ich habe in meinem WhatsApp-Status stehen die Akazien.
Man kann ja viel Schlechtes über Hitler sagen.
Oh mein Gott.
Aber die Begrüßung hat er genailt. Ich glaube, damals, als man einmal der Hitlergruß, ein eigener Gruß und dann auch die Begrüßung halt, die Formel, die man da sagt, die mit H und H anfängt, die ich jetzt nicht vom Mikrofon sagen will, weil sonst kann man das schön rausschnibbeln. Aber da muss es wochenlang Brainstormings gegeben haben.
Meinst du, ist es nicht sowas, was ihm vielleicht unter der Dusche eingefallen ist?
Aber eingefallen, nachdem die lange drüber geredet haben, wo die meinten, wir brauchen, also das mit dem Schnurrbart haben wir jetzt genailed. So dieses Wiedererkennungsmerkmal.
Logo, top.
Logo, fantastisch. Irgendwas brauchen wir noch, so eine Art Begrüßung.
Ich finde halt so geil, dass da völlig klar war, was man mit seinen Händen macht bei der Begrüßung und bei der Verabschiedung. Das hätte meine Freundschaft mit dem, mit dem Berliner Kumpel hätte das gerettet.
Aber ich glaube, das war ein steiniger Weg dahin. Ich glaube, es gab so Vorschläge wie Halli, Hallo, Hallöle, Hitler, irgendwie sowas. Nee, das fühle ich
Halli,
nicht.
Halli, Hallo, Hitler?
Halli, Hallo, Hitler? Nee, ich fühle es nicht. Wenn man so eine Welle macht mit den Armen.
Hi, Hitler.
Oh, ja, fast. Und dann irgendwann hinter der Dusche halt wirklich so, wo er sich dann nach dem oben im obersten Regal war noch irgendwie duscht das oder sowas, sich danach gerenkt und gedacht, Moment mal.
Ich hab's. Direkt Goebbels angerufen. Meinst du, das war eine rhetorische Frage mit, wollt ihr den totalen Krieg? Dass sie auch nicht wirklich eine Antwort
meinst du, er hat richtig geschwitzt? Ich hoffe, sie sagen ja. Bitte sag ja, bitte sag ja. Oh, bitte sag ja. Oh, Gott sei Dank, sie haben ja gesagt. Ja, ich glaube, damit machen wir diese Klammer zu.
Ja.
Weil jetzt so langsam wir uns ein bisschen zu sehr in das Hitler-Thema reingeschmissen haben. Das könnte man auch alles falsch verstehen. Ein letzter Gag da noch. Karl Valentin.
Valentin.
Der hatte damals den Gag, ein Glück, dass der Führer nicht Kräuter mit Nachnamen heißt.
Ja, aber ist das ein Urban Myth oder hat er das wirklich gesagt? Also über Valentin und Hitler gibt es noch eine Story. Und zwar, Hitler soll wohl großer Valentin-Fan gewesen sein. Und damals stand ja hohe Strafe drauf, wenn du Hitler nicht richtig begrüßt hast. Also wenn du nicht die Grußformel.
Ja, die haben sich so viel Mühe gegeben.
Ja,
sie hatten 16 Werbeagenturen, die da beteiligt waren.
Und wenn du das nicht gemacht hast, standen wohl hohe Strafen drauf. Und es gibt diese Anekdote oder diese auch Urban Myth, dass Hitler zu Valentin gekommen sein soll und Valentin hat Hallo Hitler gesagt. Einfach. Und dann war so
Stille.
Awkward Silence auch im Room.
Ist der nicht auch gestorben, der Karl Valentin?
Ja.
Weil er in dem Theater eingeschlossen war? Oder habe ich das falsch im Kopf?
Nee, das glaube ich, weiß ich
nicht. Ich glaube, irgendein sehr bekannter Kabarettist aus der Zeit war irgendwie nach der Vorstellung zu lange drin und dann waren alle Türen abgeschlossen und dann musste er da übernachten. Und war da unterkühlt und hatte dann irgendwie eine Lungenentzündung und ist dann gestorben.
Ist das ein Film mit Ben Stiller?
Ich glaube nicht.
Allein im Museum.
Das kann sein. ganz, ganz unwürdiges Ende. Ich dachte, das wäre der gewesen.
Das weiß ich nicht.
Naja. Hast du von der TikTok-Verschwörung, die gerade wieder rumgeht, mitbekommen zu dem Thema Riesen?
Also hast du gehört und TikTok, weil rumgeht, ist bei mir immer die Antwort nein. Habe ich nicht.
Vermutlich ist es auch gar nicht so aktuell, der Algorithmus.
Geht zum Katzen, dann habe ich wahrscheinlich auf meinem Account gesehen.
Eine riesige Katze. der Algorithmus hat es wahrscheinlich jetzt erst ausgespielt. Aber aus irgendeinem Grund sind Riesen wieder ein Thema. Also bei mir auf TikTok zumindest.
Riesen.
Sehr große Menschen.
Okay.
Und irgendein Typ, einen TikTok-Account, hat wohl einen Riesen gefilmt.
What? Also ja. Einen großen Menschen?
Ja, aber einfach. Nein, also ist es in der er wohnt in einem Fuß eines großen Berges.
Weil für mich ist nämlich ein Riese was anderes als jetzt, sagen wir mal, ein Basketballspieler.
Nein, die mythologische Figur,
wirklich?
Diese Sagengestalt. Es ist ein TikTok-Video. Es ist von 120.000 Meter Entfernung. Es sieht aus wie ein Riese. Könnte auch ein Fake sein. Jedenfalls ist das viral gegangen.
Ja, okay.
Und dann hat er immer mal wieder Videos gemacht mit Leute, jetzt an der Stelle ist jetzt ein CIA-Helikopter irgendwie. Und jetzt ist da irgendwie, ich werde verfolgt. Und hat er sehr lange nichts mehr gepostet.
Mhm.
Und dann ging das Gerücht um, dass er gestorben ist.
War er nachts in einem Kabaretttheater eingeschlossen?
Die CIA hat da irgendwie die Schlüssel eingesteckt. Ja, und dann hat er sich nochmal gemeldet und gesagt, Leute, das war alles nur ein Fake, mir geht's gut, aber ich werde jetzt erstmal nichts mehr posten.
Mhm.
Und das hat natürlich dafür gesorgt, dass die Verschwörungstheorien auf Hochtouren laufen. Weil,
also die Verschwörungstheorie ist, es gibt Riesen.
Genau.
Der TikToker hat diesen Riesen oder diese Riesen entdeckt.
Und jetzt
die CIA will es verheimlichen.
Genau.
Es gibt, glaube ich, einfachere Sachen zu verheimlichen als ein Riesen. Ich glaube, ein Riese ist das Schwierigste, was so irgendwie... Wie versteckst du einen Riesen?
Vor allem,
weil unter anderen Riesen kannst du auch nicht verstecken?
Ja, dann denkt man,
oh, Moment mal. Neues Signing bei den Chicago Bulls. Er ist 71 Meter groß und unser neuer Center.
Das ist eine Verschwörungstheorie. Basketball ist ein Sport, der nur eingeführt wurde, um Riesen zu verdecken.
Ja, das finde ich.
Oder die bauen dann um den herum so ganz viele große Dinge, dass man denkt, warte mal, vielleicht bin ich klein geworden.
Ja. Ja, das ist nicht schlecht. Mhm. Ja, aber okay, also die Verschwörungstheorie ist, dass die CIA verheimlichen will, dass es Riesen gibt.
Ja, und dass dieser Mensch, dieser TikToker halt also nicht freiwillig dieses Video aufgenommen hat und dass der wirklich umgebracht wurde.
Okay.
Aber es glaub, natürlich
also umgebracht alles wurde, weil er jetzt schon so lange nichts mehr gepostet hat.
Ja, und dann gesagt hat, Leute, macht euch keine Sorgen, ich bin garantiert nicht von der CIA ermordet worden.
Okay.
Aber ich werde lange nichts mehr posten. Ciao. Was genau das ist, was jemand, der von der CIA ermordet wird, irgendwie sagen würde.
Was sind die Top 2 Sätze, die man sagen würde, wenn man von der CIA, bevor man von der CIA ermordet wird?
Na, der erste, glaube ich, eben, ich werde nicht von der CIA ermordet, keine Sorge. Und der zweite wahrscheinlich, mein Name ist Jeffrey Epstein. Nein, oh, ganz schlimmer Gag. Nein. Nein, der zweite ist wahrscheinlich sowas wie, nachdem ich an die Spitze dieses Landes gewählt wurde, werde ich endlich dafür sorgen, dass Demokratie herrscht und das Öl für uns behalten wird.
Ja, okay.
Oh, ganz weirde
politische Gag Gags. Besser.
Ganz eigenartige politische Gags.
Siehst du der Alltag von so einem Riesen?
Mega anstrengend, glaube ich.
Also für mich ist ja Hose kaufen zum Beispiel schon so richtig anstrengend. Ich hasse es, neue Hosen zu kaufen. Aber wenn du so ein Riese bist und du
Entschuldigung, haben Sie diese Hose in XXXXXXXXXXXXXL? Nee, ist gerade weg, sorry.
Dann bestelle ich online. Ja, oder was, weiß ich nicht. Ich war gerade vorhin in einem Café und habe mir noch einen Espresso geholt. Einen kleinen Espresso mir geholt. Wie macht das so ein Riese? So einen kleinen Espresso.
Ja, also ich habe da eh das Gefühl, es gibt viele mythologische Sagengestalten, die ich bewundere und die ich auch beneide. So eine Fee sein zum Beispiel, fliegen können, Wünsche erfüllen können.
Mhm.
Aber Riese, nein.
Kann eine Fee unendlich viele Wünsche erfüllen, insgesamt auf die ganze Menschheit gesehen, oder sind es auch nur 3?
Also, dass jede Fee quasi 3 Wünsche erfüllen kann,
ja.
Und danach ist die verbraucht.
Ja, das weiß ich. Genau, ist das so?
Weiß ich nicht, wie so ein Einweghandschuh.
Ja,
und
so,
dann,
so eine Corona-Maske. Dann? Muss man aufhängen 7 Tage, dann kann man die wieder benutzen.
Gibt's das? Das klingt jetzt wie das Setup von einer Sitcom oder so. Das alte Haus, in dem halt Feen unterkommen, die irgendwie ihre 3 Wünsche schon verbraucht haben. Und meinst du, so eine Fee, also die ärgert sich dann ja wahrscheinlich, wenn die an einen Trottel gerät, der sich irgendwie was wünscht, wie, keine Ahnung.
Ja, es ist nicht das Erste, was man immer sagt, ist, ich wünsche mir unendlich Wünsche.
Ja.
Also ja, du hast die AGBs, du hast abgehakt bei den AGBs, aber du hast das offensichtlich nicht gelesen.
Genau. Es sei denn, man ist ein Riese, dann ist der erste Wunsch, ich will bitte kein Riese mehr sein. Bitte. Bitte. Ich will kein Riese mehr sein. Ja, stimmt. Ich glaube, Feen, das ist schon anstrengend.
Ja, vor allem, dich fragt ja als Fee, also wenn du jetzt jemanden kennenlernst oder triffst, wenn du verabredet bist, als Fee fragt dich nie jemand, wie es dir geht.
Der Djinn, der Arme, der irgendwie 30.000 Jahre in dieser Lampe gefangen war, kommt so raus, oh, ich war 30.000 Jahre gefangen. Das Erste, was er hört, ist, alles klar, was kannst du für mich tun?
Ja.
Welche Wünsche kann ich mir wünschen? So, Alter, frag mich doch kurz, wie es mir geht.
Ja.
Kann ich mich einmal, lass mich kurz durchhandeln, einmal orientieren. Lebt Genghis Khan noch? So, was ist gerade los?
Ja.
Mein Gott, ich brauche ein bisschen 10 Sekunden Zeit für mich.
Ja, also nach 10.000 Jahren, wenn du aus so einer Lampe rauskommst, auch der Druck ist auch mega hoch. Wie machst du die Begrüßung?
Ja, wie fängst du an?
Na?
Hey, na? Wie stehen die Akazien? Ah, fuck. Ich komme in 10.000 Jahren noch mal rein, sorry.
Wie ist es bei euch zu Hause, wenn Lebensmittel abgelaufen sind? Also Lebensmittel in Deutschland haben ja so ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Mhm. Und wie läuft es bei euch? Also sag mal, du hast einen Joghurt zu Hause und der ist jetzt 4-5 Tage abgelaufen, du hast aber Bock auf den Joghurt. Schmeißt du den dann weg oder probierst du den oder wie machst du das dann?
Das ist sehr abhängig von dem Lebensmittel an sich. Aber ich habe mir mittlerweile angewöhnt, gar nicht aufs Datum zu gucken, sondern direkt das Lebensmittel als solches zu inspizieren.
Mhm.
Und wenn ich das Gefühl habe, der Joghurt ist gut, dann esse ich ihn.
Aber du guckst wahrscheinlich, also machst wahrscheinlich erstmal den Deckel auf, guckst rein, ob irgendwo sich Schimmel gebildet hat, probierst mal so ein bisschen, entscheidest dann, schmeckt der noch, kann ich ihn noch essen?
Genau, also wenn er nicht wegläuft, dann kann ich ihn meistens noch essen. Ja,
wenn ich bellt. Okay, gut. So mache ich das auch. Mhm. Belly nicht. Belly macht das wie folgt. Und zwar, die guckt in den Kühlschrank. Konkretes Beispiel. Vorgestern, die hatte Bock auf so eine Ziegenrolle. Weißt du, was das ist? So eine, aus Ziegenkäse, so eine Käserolle mit Schnittlauch und allen möglichen Gewürzen und Stuff drüber gestreut und so. Hatte die Bock drauf, hatten wir noch im Kühlschrank, war aber so seit 2 Wochen oder so abgelaufen. Dann hat die aufgeschnitten, probiert, angeguckt, nochmal angeguckt und mir gegeben und gesagt, ist die noch gut? Und so macht die das mit allen Lebensmitteln,
die
abgelaufen sind. Kennst du diese Szene bei Asterix und Obelix mit dem Vorkoster von Kleopatra? Nee. Kleopatra hat so einen Vorkoster, der alle Lebensmittel und alles Essen vorher probiert, falls die jemand vergiften möchte. Das bin ich. Dieser Vorkoster. Belly ist in der Geschichte Kleopatra. Und jetzt speziell bei dieser Ziegenrolle war es so, die sah schon, also du hast schon gesehen, dass die älter ist. Also die ist schon, war schon ein bisschen eingefallen, auch nicht überall mehr die richtigen Farben für die jeweiligen Stellen und so. Und Belly meinte aber, ich glaube, die ist noch gut. Ich glaube, die ist noch gut. Dann schneide ich mir ein Stück runter, probiere und es war das der widerlichste, ekelhafteste, was man schmecken kann. Und die hat schon so geklebt und klebte mir dann so am Gaumen und im Rachen und so und ich konnte es nicht mehr so richtig ausspucken und musste es dann runterschlucken. Und dann meinte ich, hey, wie kannst du das denn nicht merken, dass die Scheiße kaputt ist? Und Belly und ich sind richtig, also wirklich wahnsinnig lang schon zusammen und das passiert einmal in der Woche. Einmal die Woche ist irgendwas abgelaufen, was ich dann probieren muss, was dann offensichtlich kaputt ist. Und es ist also
das aber anstrengend. Das verstehe ich aber bei manchen Lebensmitteln auch nicht.
Ja.
Wenn man zum Beispiel Käse hat, häufig ist ja Käse nicht nichts anderes als vergammelte Milch.
Ja.
Wie kann die dann auch noch mal schlecht werden? Oder so, keine Ahnung, wenn bei Salz zum Beispiel ein Ablaufdatum steht, aber Salz ist irgendwie Milliarden Jahre alt.
Weil auf der Packung steht Himalaya-Salz
Warum, wie läuft die läuft ab?
Ich glaube, das sind tatsächlich Sachen, auch so Reis oder so, glaube ich, kann nicht ablaufen oder Nudeln. Aber bei uns sind es schon immer Lebensmittel, die definitiv ablaufen können. Also gerade so Milchprodukte und sowas, die dann halt eigentlich nicht sauer schmecken sollten. Und ich meine, das ist ja auch ein Geschmack, du merkst es ja. Und ich frage mich halt dann auch immer, ich koche ja öfter bei uns zu Hause und Belly sagt immer, schmeckt gut. Schmeckt es denn wirklich gut? Also, wie ist. Ich bin ein bisschen verzweifelt.
Dazu. Ja, das verstehe ich. Vorkoster ist aber auch ein Job, an dem ich Interesse hätte.
Ja?
Weil, also mache ich auch immer häufig. Ich mache auch, wenn ich merke, die Milch, ist sie noch gut, ist sie nicht gut, dran riechen, aber kann man nicht so richtig zuordnen. Ich kipp sie mir einfach rein. Weil ich auch diesen Moment der Spannung toll finde. Ich finde, das ist wie so eine Game-Show.
Ist russisch Roulette.
Einfach. Russisch Roulette mit Milch.
Ja.
Und irgendwie hat das was. Und ich glaube, der Vorkoster, das müssen ja auch Menschen sein, du kriegst das Essen, das der König kriegt. Das ist wie bei dieser Show, wo die nur einen Löffel essen. Und du könntest dran sterben. Aber
es ist ein geiler Thrill.
Es ist ein bisschen geiler Thrill.
Wie bei Vapiano.
Wie lange noch, Christian? Wie lange noch diese Vapiano-Gigs?
Aber was ich halt geil finde, ist.
Die sind längst abgelaufen, genauso wie das Essen bei. Nein, das stimmt nicht.
Ich finde es halt geil, weil du kriegst halt das Essen des Königs oder der Königin. Und du könntest halt auch sagen, wenn du so, sagen wir mal, es gibt einen geilen Burger, ne? Und du beißt rein und du schmeckst, das ist das Herrlichste, was es gibt.
Ja, weiß ich, ob Könige so viel Burger gegessen haben.
Doch, viele Burger King. Und, beißt rein, ist das Leckerste, was du jemals gegessen hast. Und dann sagst du halt, ich kann nicht genau sagen, ob es vergiftet ist.
Ja, aber ich muss noch mal.
Ich brauche noch einen Burger.
Oder so, nein, doch. Das will ich so oft machen, ne? Erst sagen, es ist super und dann warten, bis der König isst und dann so.
Ich glaube, man muss sich einen Vorkosterjob suchen bei jemandem, der mit absoluter Sicherheit halt nicht vergiftet wird.
Ja, und jemand, der keinen Humor hat, wirklich.
Ja.
Jemand, der komplett humorlos ist und auch vielleicht jemanden, der auch anfällig ist. Also es gibt ja auch Leute, die haben so eiserne Mägen. Die würden, ich glaube, Belly hat nämlich das Problem, sie könnte wahrscheinlich diesen Käse auch essen und ihr würde nichts passieren.
Nee.
Ja, okay, weil es gibt manche Menschen, die sagen, ist doch noch gut und essen irgendwie ein larvenüberzogenes Stück Schimmel und dann ist es aber auch gut, dann passiert nichts.
Ja, also nee, bei uns bin schon ich der, der eher so den Eisenmagen hat. Deswegen ist das auch okay, aber ich verstehe einfach nicht, wie man mit dem Geschmackssinn das nicht selber sagen kann.
Ja, aber also das ist ja auch relativ. Andere Leute essen Ziegenkäse an sich, der überhaupt nicht abgelaufen ist und fangen das Kotzen an, weil es eben.
Das ist nochmal was anderes. Also Ziegenkäse, das ist so richtig so eine Ziegenrolle. Ich glaube, es sind so verschiedene Ziegenkäse-Flavors.
Die Ziege wurde vor dem Melken so ganz viel gedreht.
Ja, ich finde auch Ziegenrolle klingt irgendwie sowas, was man in der 6. Klasse im Sportunterricht machen muss. So. Fake-Aufschwung, Handstand und die Ziegenrolle.
Ist das nicht eine Judo-Technik? Die glaub, Ziegenrolle?
Die ersten 4 Jahre Judo sind nur die Ziegenrolle.
Und dann steigt man auf zur Eselsrolle genau. Und dann aber zu den Königen und Hamburgern. Der Sandwich, das ist tatsächlich, es heißt Sandwich, weil das der Earl of Sandwich erfunden hat. Das war ein Adliger, der hat damals häufig Pokerrunden gehabt oder so Kartspielrunden und der wollte aber noch was essen spätabends.
Ja.
Und hat dann irgendwann den Aha-Moment gehabt und gesagt, damit ich weiter Karten spielen kann, nimm das Essen und pack's zwischen 2 Brote. Und dann esse ich das so. Und dann, das war das Sandwich.
Und da hatte aber noch keinen Vorkoster.
Der hatte keinen Vorkoster. Der hat bis spät nachts irgendwie Karten gespielt und dabei irgendwie Braten zwischen 2 Brotstücken gegessen und das fucking Sandwich erfunden. Das
ist geil.
Und deswegen heißt es auch Sandwich, weil der Typ Sandwich hieß. Das finde ich so lustig.
Ich finde es eh spannend, wie so Gerichte und Essen erfunden werden. Also, weil du gehst ja jedes Mal, wenn du irgendwas kochst, also das erste Mal gehst du ja ein Risiko ein. Das ist halt einfach scheiße schmeckt.
Oder? Ja klar, vor allem wenn man noch weiter zurückgeht, zu einer Zeit, wo man noch nicht genau wusste, was kann man essen, was kann man nicht essen.
Ja.
Was hatte der Typ vor, der Käse erfunden hat?
Ja, der hat einfach, also der hatte meine Beziehung und sie war sich nicht sicher, ob die Milch schon abgelaufen ist. Und dann hat er gesagt, ja, schmeckt eigentlich.
Eigentlich schmeckt's, oder die Eltern kamen zu Besuch und nee, das ist nicht Milch, die mega lange abgelaufen ist, das ist Käse, das ist ein eigenes Essen.
Kennst du so Leute, die immer nachsalzen, also die vor allem, die eigentlich vorsalzen, die schon Salz und Pfeffer drüber haben, bevor die überhaupt probiert haben?
Ja, na klar, das sind aber auch Menschen, die dann auch wirklich alles salzen,
ja.
Also die dann selbst auf die Pizza nochmal Salz draufpacken, ja, keine Ahnung. Ich bin da recht zurückgehalten und versuche mir das auch abzutrainieren. Die Karl-Lauterbach-Methode. Seitdem der gesagt hat, dass er kein Salz an sich mehr isst, denke ich, vielleicht soll ich auch ein bisschen weniger Salz essen. Der weiß irgendwie schon, wovon er redet, glaube ich.
Ja? Findest du?
Ja.
Also,
der hat einen Doktortitel.
Ah ja, dann. Na gut, dann esse ich auch weniger Salz. Auf jeden Fall. Hast du Lust auf eine Rubrik?
Ja.
Ich habe was dabei und zwar Dinge, die du noch nicht über mich wusstest.
Oh, das hatten wir lange nicht mehr.
Lange nicht. Und zwar eine Sache, die du nicht über mich wusstest, obwohl du mich ja sehr gut kennst, ist, ich hasse es, wenn ich mich mit jemandem treffe und die oder der hat ein Fahrrad dabei. Ich hasse das.
Kann ich verstehen. Vor allem je nach Kontext. Also wenn man sich jetzt zum Fahrradfahren trifft, okay. Aber wenn du da stehst und dann heißt es Klingling, sorry, ich bin mit dem Fahrrad. Ich dachte, das ist einfach.
Das Brautkleid verheddert sich immer in der Kette.
Und dann, weil das Nervige daran, wenn Leute mit dem Fahrrad wo anreisen, wo man sich dann trifft, ist, wenn es kein Kontext ist, in dem man ein Fahrrad gebrauchen kann, also eigentlich in jedem Kontext, und das dann immer so unhandlich mitgeschleppt werden muss.
Das ist genau der Punkt. Also wenn ich jetzt mit einem Kumpel abends zum Essen verabredet bin, ich laufe da zu Fuß hin und der kommt mit dem Fahrrad, verstehe ich seine Wahl des Transportmittels bis zu unserem Treffpunkt. Er ist von sich zu Hause dann schneller im Restaurant.
Ja, und dann muss man das machen wie die CIA, man muss das Fahrrad verschwinden lassen. Man muss das Fahrrad halt vorher noch ein Video aufnehmen und sagen, hallo, ich bin nicht von der CIA ermordet worden, sondern ich bin jetzt einfach eine längere Zeit nicht mehr da und dann verschwindet es.
Es geht ja dann schon los, wenn die Begrüßung dann stattgefunden hat. Hallo, hallo.
Und hallo,
dann
wir stehen die Akazien.
Genau, hey, hallo, wir stehen die Akazien. Und dann sage ich, ja, wollen wir schon mal reingehen? Ja, Moment, ich muss mein Fahrrad noch schnell abschließen.
Und dann dieser Tanz.
Dann stehe ich rum, warte, bis er sein Fahrrad abgeschlossen hat. Dann merkt er, dass das da nicht mehr dazu passt. Muss aufpassen, dass es nicht versehentlich an ein anderes Fahrrad schließt. Und dann geht man gemeinsam rein, isst. Und meistens zieht man da dann irgendwie noch weiter in eine Kneipe oder so. Und in Köln sind die Gehsteige sehr schmal. Also schon für 2 Menschen, wenn keiner ein Fahrrad dabei hat, viel zu schmal. Wenn aber einer ein Fahrrad dabei hat, bedeutet das, ich gehe entweder voraus oder hinterher und er geht mit dem Fahrrad neben sich. Und es ist so nervig. Ich hasse es so sehr.
Ja, also ich finde, wie gesagt, wenn das passiert, kann ich das nachvollziehen.
Ja.
Aber im Idealfall, wenn jemand mit dem Fahrrad anreist, dann merkt man nicht, dass er mit dem Fahrrad angereist ist. Und dann kommt er und hat sich halt ums Fahrrad gekümmert und dann geht er und geht halt zu seinem Fahrrad und verschwindet. Aber in solchen Situationen, wo man noch wohin weiter muss, von der einen Kneipe zur anderen zum Beispiel, die ganze Zeit dieses Fahrrad als Anhang dabei hat, das dann auch irgendwie, also kurz davor ist, dann mit in die Kneipe zu gehen oder auch noch einen Platz zu haben.
Aber das wäre mir manchmal lieber als dieses ständige, also ich denke an einen speziellen Freund von mir, der hört den Podcast auch.
Kenn ich den?
Ja. Und der hat immer sein fucking Fahrrad dabei. Und das ist bei uns jetzt gerade.
Die ist tatsächlich direkt vor unserer Tür.
Direkt vor der Tür.
Ja, gut. Dass die nicht mit dem Fahrrad, der eine Feuerwehrmann, der so 20 Minuten später, sorry, ich komme sofort, ich muss noch das Fahrrad irgendwie anschließen.
Und der hat ein relativ teures Fahrrad. Und der kann es auch nie einfach irgendwo stehen lassen. So. Weißt du, wenn wir jetzt sagen, okay, wir waren jetzt da beim Essen und sperre halt das Fahrrad jetzt hier an, dann ziehen wir noch ein bisschen rum und später gehst du ans Fahrrad zurück. Er ist immer nervös, wo sein Fahrrad ist.
Natürlich. Weil es halt so ein 1-Billion-Dollar-Fahrrad ist.
Das ist wirklich
ein tolles Fahrrad. Was dann also auch nicht in den Fahrradkeller gestellt wird, sondern mit in die Wohnung getragen wird.
Er hat so eine, Vorrichtung an der Wand, wo er das dann hinhängt.
Jetzt hätte er das irgendwie auf der Jagd geschossen und wird so ausstellen. Das kenne ich nur zu gut. Ich habe ja in Münster studiert und das ist die Fahrradstadt schlechthin. Und da gibt es wirklich zwei Strategien. Entweder du hast ein wertvolles Fahrrad, dann musst du genau so das Fahrrad mit in die Wohnung nehmen, du musst es in den Safe einschließen. Jedes Mal, wenn du irgendwo bist, bist du dauernd nervös, weil du immer wieder guckst, ist mein Fahrrad noch da, wo es geklaut? Vielleicht musst du irgendjemanden anstellen, der das Fahrrad bewacht oder so. Oder du machst es halt wie ich irgendwann, du nimmst das günstigste Fahrrad, das ist irgendwie eine fahrende Schrottmühle und vertraust dann drauf, dass es einfach Schrott ist und niemand klaut. Das ist sehr viel entspannter.
Wenn es geklaut wird, ist scheißegal.
Ist egal. Dann, also wahrscheinlich hat es dann der Sperrmüll aus Versehen mitgenommen. Mhm. Und das ist, glaube ich, die bessere Alternative, weil das wäre mir viel zu viel Stress, dauernd Angst zu haben, das Fahrrad wird geklaut oder es wird beschädigt oder was auch immer.
Ich wäre wahrscheinlich so, wenn ich ein teures Fahrrad hätte, würde ich mir trotzdem noch ein billiges Schrottfahrrad kaufen und das teure Fahrrad nie benutzen und immer nur an dieser Vorrichtung hängen lassen.
Aber es gibt ja bei ganz vielen Überwachungskameras ist das so, die in öffentlichen Orten wie Parkplätzen oder so stehen, da gibt es eine richtig große und dann gibt es die echte Überwachungskamera. Weil die große ist eine Attrappe, da kann man mal drauf achten, wenn man das nächste Mal im Parkhaus ist. Meistens gibt es eine riesige Kamera und die ist meistens eine Attrappe, damit Vandalismus und generell, wenn jemand irgendein krummes Ding abzieht. Sich auf diese Kamera fokussiert und die echte, viel kleinere Kamera ignoriert. So kann man das ja auch mit Fahrrädern machen. Dass man Fahrräder mitnimmt, die mega teuer aussehen, aber in Wirklichkeit irgendwie aus Pappe sind und dazustellt, damit dann das geklaut wird. Und das sind dann so wie Einwegfahrräder, die man immer mit aufstellt.
Das finde ich nicht schlecht. Auf jeden Fall nervt mich das tierisch. Wir waren mal im Sommer so in Kölner Innenstadt unterwegs und sind so über den Brüsseler Platz, du kennst es, gelaufen, was so ein bisschen an warmen Tagen so der komplette Treff der kompletten Stadt ist. Also sind so Kneipen außenrum und da ist halt immer die Hölle los. Und der hat über diesen Platz wirklich 45 Minuten mit seinem Fahrrad gebracht, weil da sitzen natürlich dann wieder Leute auf dem Boden,
wo ich
irgendwie durch muss. Und dann irgendwie so Gruppen stehen beisammen und sorry, ich muss hier mal mit meinem Fahrrad. Und es war wirklich stinksauer.
Es ist halt für alle eine undankbare Situation. Das Fahrrad fühlt sich auch nicht wohl.
Nee.
So, aber ist das ein Rennrad?
Nee, das ist so ein E-Bike.
Irgendwas. Oh,
es ist krass. Wirklich toll. War das früher im Wilden Westen mit dem Pferd auch so?
Das wären Leute teure. Oh nein, er ist mit dem Pferd angereist. Scheiße. Leute, kann ich hier kurz einmal, ich muss kurz noch das Pferd anschließen. Wir wollten eigentlich mit der Bahn zurück. Ja, ich hab, ja, okay, frage ich mal, kann ich mit dem Pferd rein? Ja, brauchen Sie ein extra Ticket. Wie viel? Kann mir noch jemand 3 Euro leihen? Ja, Klassiker.
Genau, E-Pferd.
Ja, genau, aber so, bei Pferden kenne ich das von meinem Red Dead Redemption PlayStation-Spiel so, dass es da ja auch Preisabstufungen gibt. Es gibt ja auch die Rennräder unter den Pferden und dann gibt es die Schrottmühlen unter den Pferden, wie bei meinem Schrottfahrrad in Münster zum Beispiel. Also könnte schon sein, dass wenn sich da Cowboys in einem Saloon treffen, dann irgendjemand mit diesem mega teuren Pferd dauernd so super nervös immer wieder rausgeht und guckt.
Ja, oder überlegt man zu bestimmten Veranstaltungen vielleicht nicht sein Premium-Pferd zu nehmen?
Genau, beim roten Teppich fahren dann die ganzen reichen Cowboys mit so ultra langen Pferden vor.
So ein Chauffeur vorne.
Und das war
Dinge, die du noch nicht über mich wusstest. Oh, eigentlich müsstest du auch noch was über dich erzählen, was ich nicht wusste.
Jetzt haben wir die Rubrik schon zugemacht.
Wie stehst du zu Fahrrädern?
Ich bringe mein Fahrrad sehr gerne, immer überall hin mit. Okay. Nee, also,
deswegen machen wir privat nichts zusammen.
Nee, also früher immer mit dem Fahrrad, aber in Köln bietet sich das leider nicht so an. Aber hier ist ja der Nahverkehr recht gut ausgebaut, also ich überall hin mit der S-Bahn. Aber
vielleicht erzählst du nächste Woche dann einfach was über dich.
Ja, gerne. Ich könnte dir diese Woche als Ausgleich anbieten einen Mini-Todesfall. Also wir machen ja die Rubrik ungewöhnliche Todesfälle, normalerweise sehr ausschweifend. Jetzt so einen kleinen für zwischendurch, so ein Snack, so ein snackable Todesfall. Ungewöhnliche Todesfälle, Snack Edition. Erschlagen von der Niederlage ist die Überschrift. Mhm. Ich glaube, zugesendet aus der Community, also an der Stelle danke. Ein Boxer im antiken Griechenland war so eifersüchtig auf seinen Rivalen Theogenes von Tassos, damals hatten die noch so geile Namen, dass er eine Statue des Sporthelden attackierte, um zu fühlen, wie es wohl wäre, ihn zu besiegen. Traurigerweise schlug er ein wenig zu hart zu, denn die Statue kippte nach vorn und begrub ihn unter sich. Ja, erstmal, ich glaube, er war nicht eifersüchtig. Sorry, jetzt der Autor-Klugscheißer, sondern neidisch.
Neidisch, ne?
Eifersucht ist, wenn du Angst hast oder befürchtest, dass was weggenommen wird. Mhm. Und Neid ist ja, wenn du etwas von jemand anderem willst.
Wenn jemand anders was hat, was du möchtest.
Genau, zum Beispiel sportlichen Erfolg oder einen Heldenstatus als Boxer.
Und unser Griechenboxer wollte
Griechenboxer, klingt wie so eine Nazi-Größe in der Szene. Der Griechenboxer.
der wollte gegen seinen größten Rivalen, wollte wissen, wie es sich anfühlt, gegen den zu gewinnen, hat seine Statue angegriffen.
Ich denke mal, das wurde jetzt so ein bisschen dazu gedichtet. Ist eh antik, weiß man nicht, wie wahr das ist, ob das nicht irgendeine Geschichte
ist. Genau, eine Geschichte. Tikos Tokos, Verschwörung.
Tikos von Tokos. Aber der hat also angeblich diese Statue des Boxers angegriffen und zugeschlagen, also wollte halt die vandalieren und dann ist die auf ihn draufgekippt und hat ihn erschlagen.
Auch sowas wie Axel Schulz hätte verlieren können, finde ich. Weiß man, ob der griechische Boxer eine Fackelmann-Mütze getragen hat oder nicht?
Ich verstehe die Referenz leider null.
ist auch nicht so clever. Also, ich weiß nicht, wie oft du schon gegen ein Gesicht gehauen hast und wie oft du schon gegen eine Steinstatue gehauen hast, aber ich glaube, gegen so eine Steinstatue dreschen mit der Faust ist auch einfach nicht so clever.
Ja, also die ist halt buchstäblich steinhart. Ja, vielleicht hat er, also ich glaube, er hat ein paar Schläge gegen den Kopf zu viel bekommen, der Griechenboxer. Keine Ahnung, was er sich dabei gedacht hat. Vielleicht. Aber auch lustig, dass er selbst gegen die Statue dann so verloren hat. Das ist wie wenn du Schattenboxen machst und dann zurückliegst.
Zum Kinnhaken kriegst.
Genau. Der Schatten hat gewonnen. Ja. Wir würden den Schatten gerne unter Vertrag nehmen, dich aber nicht. Ja, ich finde das sowieso krass, dass damals im antiken Griechenland diese ganzen Boxen oder aber auch dieses Ringen, das ging teilweise bis zum Tod.
Ja, aber muss schon sagen, also wie lame auch heute die Filme wären, wenn es nicht bis zum Tod gegangen wäre. So, bei Gladiator verliert er halt 4-3.
Und das war's dann. Das ist, warum er Rache will.
Split Decision.
Das ist, so geht der Film aus. Ja. Er gewinnt 3-2 gegen den Imperator und dann, ja, cool. Ja, kann ich mir aber auch vorstellen, dass wenn du dann im antiken Griechenland Ringer bist und dann der andere Kontrahent kommt so an, klingling, sorry, ich bin sofort da, ich muss noch mein Fahrrad anschließen und du so, alles klar, Daumen der Kampf runter. Geht bis zum Tod.
Aber gingen alle Sportarten damals bis zum Tod? Also war es auch dann bei Rudern, wenn du verloren hast?
Wenn du beim Schach, dann wurdest du hinten hinter die Arena und dann wurde dir ins Knie geschossen oder so. Ja. Nee, also vor allem dieses Ringen, ich weiß auch nicht, ob das
Tennis.
Ich glaube, die Regeln waren einfach noch nicht so sicher. Da kam dann jemand beim Ring und hat den einfach erwürgt und dann alle so, darf er das? Ja,
Auf keiner Steintafel steht irgendwas Gegenteiliges.
Wir haben den Sport jetzt gestern erfunden, weiß ich nicht. Und alle anderen Sportler machen sich so Notizen. kann auch sein. Das finde ich sowieso spannend, dass Sportarten erfunden werden mussten.
Ich finde auch die Vorstellung lustig, dass es halt Leute gab, die also jemand hat ja Schach erfunden, ne? Jemand, der wahrscheinlich relativ wenig Bock auf Bewegung und sehr viel Bock auf Anstrengung des Geistes und des Kopfes hatte. Wenn der sich jetzt mit jemandem getroffen hat, der viel mehr Bock auf Ringen hatte.
Ja, aber auch geil, dass er die erste Partie dann, der andere steht auf und er würgt ihn einfach. Darf er das? Scheiße, das haben wir jetzt nirgendwo festgeschrieben. Notier dir das in den Schachregeln. Oder auch bei so Triathlon, wo dann mehrere Sportarten verbunden werden. Ja. Das ist ja jetzt Schießen?
Nee, Triathlon ist Fahrradfahren, Schwimmen, Laufen.
Super random. Mega
Findest
random.
Findest du, man bewegt sich bei allem zumindest voran. Wenn da jetzt sowas dabei wäre, wie mittendrin, was weiß ich, mittendrin Paintball oder so.
Das wäre doch geil. Aber wahrscheinlich gab es dann ganz viele Kombinationen. Und so, okay, Ring, Boxen, Schach. In der Reihenfolge klappt irgendwie nicht. Die Schachpartien sind irgendwie, fehlt's denen an Spannung. Die Züge sind nicht so clever.
Ich finde auch geil bei sowas wie Fechten. Wenn es in der Zeit erfunden wurde, wo Krieg ist und alle so, wir haben Frieden, aber ich habe trotzdem Bock, mich mit so selbigen
Ich glaube aber, ganz viele Sportarten kommen genau daher, dass man quasi undercover Leute dazu gebracht hat, zu üben für Krieg, dass dann der König sagen konnte, Leute, wisst ihr noch, die Winterspiele letztens, dasselbe machen wir jetzt auch, aber mit scharfer Munition.
So. Ja, das kann tatsächlich sein.
Da gibt es einen alten Internet-Gag zu Triathlon, dass wenn ich einen Triathlon gegen einen Hai machen würde, er kann mit Sicherheit besser schwimmen, ja. Ich kann schnell laufen, das heißt, es kommt alles drauf an, wer von uns beiden besser Fahrrad fahren kann. Irgendwie so. Nicht ganz zusammenbekommen,
aber ich würde alles auf den Hai setzen.
Ich auch. Ja, Haie ist, also an Land wenig Angst vor Haien. Im Wasser schlimm, aber an Land keine Angst.
Ja. Wenn wir jetzt schon mal bei Sport sind, ich habe dir was mitgebracht und zwar einen Sportskandal, der die letzten Tage und Wochen Schlagzeilen gemacht hat. Und ich bin ziemlich sicher, dass du nichts davon mitgekriegt hast.
Also hat das was mit Tassos von Tessos zu tun? Ansonsten eher nicht so.
Tassos von Tessos.
Wie hieß er? Ist auch egal.
Nee, es hat was mit Frauenfußball und der Frauenmannschaft von Paris Saint-Germain zu tun. Ich habe aus verschiedenen Artikeln das zusammengebaut und lese einfach mal vor. Ist relativ lang.
Und aber, ist es ist auch relativ aktuell, meintest du
gerade? Ja, genau, ne? Es ist in den letzten Wochen passiert. Vielleicht war es schon in irgendeinem von den 17 Micky Beisenherz-Podcasts, kann sein.
Wahrscheinlich.
In 4 Micky Beisenherz-Podcasts, aber dann halt hier bei uns auch nochmal. Es gibt einen Skandal im Frauenteam von Paris Saint-Germain, kurz PSG. Die Geschichte beginnt im Sommer 2021, als PSG die französische Mittelfeldspielerin Keira Hamri aus Barcelona unter Vertrag nimmt. Diese, also Hamri, ist bei Paris Saint-Germain jetzt wieder vereint mit ihrer guten Freundin und vorherigen Teamkollegin aus Barcelona, Aminata Diolo. Also, klar, ne?
Ja.
Die beiden waren im Jahr zuvor sogar zusammen im Urlaub in Dubai gewesen. Also sind richtig gut befreundet.
Sympathisch auch. Sympathisch.
Also es geht um die Mittelfeldspielerin Diallo und die neu dazugekommen ist, Hamri. Man sollte also meinen, die beiden würden sich direkt wieder gut verstehen. Direkt im ersten Spiel steht die neue Hamri in der Startelf. Auf der Position, die eigentlich Diallo besetzt. Also hat er direkt den Platz weggenommen. Gerüchte machen die Runde, dass es Zwist im Team gibt. Diallo, also die ersetzt wurde, hat einer Freundin auf WhatsApp geschrieben, dass sie ihre Mitspielerin allen erdenklichen Schmerz wünscht.
Ich bin kurz davor, hat sie geschrieben, die Statue von ihr aufzusuchen und ordentlich gegenzutreten.
Also offenbar gibt es irgendwie ein bisschen Stress zwischen den beiden Freundinnen. Und die Polizei findet später Beweise, wie extrem eifersüchtig Diallo auf Hamri war.
Aber krass, also wir sind noch nicht zum Skandal gekommen, aber allein, dass die WhatsApp-Nachrichten ausgewertet wurden und die Polizei involviert ist,
genau,
also macht Freude auf mehr.
Also genau, später findet die Polizei Beweise, wie extrem eifersüchtig Diallo auf Hamri war.
Oder neidisch.
Oder neidisch. Als Teambuilding-Maßnahme arrangiert der Verein PSG ein Dinner für alle Spielerinnen. Ist ja klar, irgendwie, wenn es Stress im Team gibt, dann isst man zusammen oder geht irgendwie in Hochseilgarten.
Ja,
oder
es gibt diese schrecklichen Teambuilding-Maßnahmen, da gibt es eine ganze Reihe von.
PSG hat die also alle zu einem Dinner eingeladen. Bei dem Dinner kommt heraus, dass etliche Spielerinnen Anrufe von einem anonymen Mann bekommen haben, der sie gewarnt habe, wie toxisch Hamri wäre. Nach dem Dinner bietet Diallo an, Hamri und noch eine Spielerin nach Hause zu fahren. Direkt nachdem sie die andere Spielerin abgesetzt haben, tauchen plötzlich zwei maskierte Männer auf, zerren Hamri aus dem Auto und prügeln auf sie mit einer Eisenstange ein.
Was? Was? Es fing an als eine Folge Gossip Girl und jetzt wurde es Folge Aktenzeichen XY. Was?
Es wird noch mehr.
Zwei maskierte Männer nach diesem Dinner.
Genau. Bei dem Dinner wurde erstmal, haben die erstmal untereinander ausgetauscht, dass die Anrufe gekriegt haben von einem anonymen Mann, der über Hamri gesagt hat, wie toxisch die ist.
Ja, Hamri, warte, sorry. Hamri ist die neue oder die
Hamri
alte?
Hamri ist die neue, die aus Barcelona gekommen ist.
Und die wurde dann von zwei maskierten Männern zusammengeschlagen.
Genau. Und zwar Diallo, also die quasi verdrängt wurde, die hat Hamri und noch eine Mitspielerin zusammen nach Hause gefahren. Die haben die andere Mitspielerin erst abgesetzt. Und in dem Moment kommen zwei maskierte Männer und prügeln mit Eisenstangen auf Hamri ein.
Ach du Scheiße.
Sie schlagen gezielt auf die Beine und rufen dabei, "You touch married men."
Was?
Also die haben die richtig verprügelt.
Ich komme nicht auf diesen Genrewechsel klar, weil ich war mental gerade bei so einer Folge, wirklich Gossip Girl, das ist wie bei High School Musical, die beiden verfeindeten Gangs auftreten und sich so antanzen, dann kommt die dritte und zieht einfach Waffen und sticht die so ab, von wegen, tanzen? Singen? Wir sind eine fucking Gang. Was soll das heißen? Wir machen jetzt ein Tanzduell. Wir stechen euch ab.
Also die Hamri war richtig hart verletzt. Ich habe Fotos gesehen so von ihren Beinen. Ach, du Scheiße. Und so richtig übel mit Eisenstangen auf die Beine eingedroschen. Hamri ist sicher, dass jemand aus dem Verein in den Angriff involviert ist und nennt den Namen des Ehemanns einer anderen Mitspielerin als Verdächtigen. Also sie denkt, sie hat einen von denen erkannt. Von den Männern, die auf sie eingeprügelt haben. Wegen der Verletzungen durch den Angriff verpasst Hamri viele Trainingseinheiten und wichtige Spiele. Diallo spielt in dieser Zeit auf der Position von Hamri und das sehr erfolgreich.
Jedes Mal, wenn sie beim Spiel den Ball verloren hat, kamen zwei maskierte Männer und prügelten auf den Menschen ein, der den Ball weggenommen hat.
Am Morgen nach einem solchen Spiel wird Diallo von lauten Schlägen gegen ihre Haustür geweckt. Die Polizei. Sie wird unter Verdacht, den Angriff auf Hamri geplant zu haben, abgeführt. Die Polizei hatte seit längerem Diallos Handy überwacht, weil sie zu einem Mann Kontakt aufgenommen hatte, der ein polizeibekannter Entführer und Erpresser ist. Am Tag vor dem Angriff auf Hamri findet die Polizei Aufzeichnungen von Diallos Handy, auf dem sie gegoogelt hat, gefährlicher Drogencocktail und wie zertrümmert man eine Kniescheibe.
Ach du Scheiße. Ja. Also als jemand, der sehr viele Sachen auch googelt, bin ich erstmal im Zweifel für den Angeklagten, weil wenn die Polizei wüsste, was ich alles google, in so Recherchearbeiten für Bücher
ja,
oder
absolut.
So.
Ja, absolut.
Aber
ich würde auch straight ins Gefängnis gehen, 100%.
Es wirkt schon sehr eindeutig trotzdem. Und ist es auch, also ich komme nicht drüber hinweg, die haben also.
Es gibt noch, es kommt.
Sie einfach hart zusammengeschlagen, das ist schon tragisch auch, weil als Sportler, wenn es eine Sache gibt, die du nicht gebrochen hast, kannst dann zertrümmerte Beine.
Also du bist Schachspieler, dann sind zertrümmerte Beine scheißegal.
Das wär ein lustiger Twist, wenn die jemanden anheuert und dann, ah, fuck, ich hab vergessen.
Es kommt ein anderer Twist.
Es kommt ein anderer Twist.
Ja, jetzt kommt hier Tiger King-mäßig Schlag auf Schlag. Diallo muss für eine Nacht in Untersuchungshaft, streitet jedoch alles ab. Die Beamten glauben ihr. Dann gibt es eine weitere Wendung in dem Fall. Natürlich hat auch die verletzte Hamri ein Handy, das sich die Polizei jetzt genauer ansieht. Es stellt sich heraus, dass die SIM-Karte von Hamris Handy nicht auf sie registriert ist, sondern auf einen Mann. Der Mann heißt Eric Abidal und ist ein legendärer, früherer französischer Fußballer und jetzt Sportdirektor in Barcelona. Dem Verein, von dem Hamri nach Paris gewechselt ist.
Und seine SIM-Karte ist in ihrem Handy?
Zumindest ist die SIM-Karte auf ihn registriert. Also er hat den Vertrag dafür abgeschlossen.
Okay. Also es muss nicht seine sein, aber er hat auf jeden Fall diese SIM-Karte gekauft.
Ja, genau. Als die Presse das mit der SIM-Karte mitbekommt, gibt der Sportdirektor Abidal zu, eine Affäre mit Hamri gehabt zu haben, als diese noch in Barcelona spielte. Also sie hatte eine Affäre mit dem Sportdirektor in Barcelona. Auf Instagram bittet er seine Frau um Vergebung, doch diese reicht die Scheidung ein.
Ja, ich finde aber.
Das ist eine Seithandlung, die ich gleich noch wichtig
finde. Ja, ich finde vor allem aber bei ihm auch lustig, wie schnell er eingeknickt ist, weil er hätte einfach sagen können: Ja, ich habe hier eine SIM-Karte gekauft. Und dann aber direkt zuzugeben, wir hatten eine Affäre.
Und das auf Instagram.
Das auf Instagram dann Menschen. So. Wahrscheinlich war es so ein offenes Q&A, Sportdirektor. wie werden Sie nächste Saison aufgestellt sein? Oh, sehr gut, danke. Nächste Frage: Die SIM-Karte. Ja, ich bin fremdgegangen. Oh mein Gott, ich bin fremdgegangen. Es tut mir so leid. Also, ich glaube, da waren die Schuldgefühle schon, haben den sehr zu schaffen gemacht, weil er wurde ja noch gar nicht überführt. Er hat einfach nur die SIM-Karte für sie gekauft und hat dann öffentlich zugegeben, ja, wir hatten eine Affäre.
Währenddessen, immer noch schockiert von ihrer Nacht in Untersuchungshaft, kehrt Diallo zurück zum Training bei PSG. Ihre Teamkolleginnen sind davon überzeugt, dass sie unschuldig ist. Das ganze Team ist wütend auf Hamri, Diallo und ja auch den Ehemann einer anderen Mitspielerin zu Unrecht beschuldigt zu haben. Also wir erinnern uns, die Hamri hat ja gesagt, ich habe bei den Typen, die mich angegriffen haben, den Ehemann von der Mitspielerin erkannt.
Und um auch nochmal den Strang mit dem Sportdirektor da aufzumachen, Hamri ist auch diejenige, die mit dem eine Affäre hatte, richtig?
Ja.
Und die maskierten Männer haben gerufen, you touched married man.
Ja, exakt. Also das ganze Team ist sauer, auch weil die Hamri offensichtlich die Böse ist. Sie hatte ja eine Affäre mit einem verheirateten Mann.
Naja, aber sie wurde auch zusammengeschlagen. Also sie ist auch das Opfer. Also aus der Perspektive jetzt, wäre es sehr zynisch, von ihr als irgendwie Schuldige zu sprechen.
Dann sind Länderspiele. Hamri wird in die französische Nationalmannschaft berufen, Diallo nicht. Bei einem Torjubel der Franzosen zeigen die Französinnen ein A für Aminata Diallo in die Kamera. Auch die Fans im Stadion sind für die nicht anwesenden Diallo, also gegen Hamri.
Aber nochmal, Diallo ist diejenige, die nicht zusammengeschlagen wurde.
Genau, Diallo ist die beschuldigt wurde, diese Männer angeheuert zu haben, ja. Und die auf ihrem Handy Drug-Cocktail und wie zertrümmert man eine Kinderscheibe.
Genau, aber warum sind alle jetzt mit ihr am Solidarisieren? Weil sie hat ja eigentlich keinen Nachteil von diesem.
Naja, es gibt schon das Gerücht jetzt halt in der Welt, dass die das gemacht hat und die war in Untersuchungshaft. Und
ja.
die neu ins Team gekommen ist, hat ihr den Platz weggenommen.
Aber das finde ich halt so komisch, weil es ist ja kein Teilnehmerurkundensituation, sondern es geht um Profifußball. Mhm. Die hat ja nicht den Platz bekommen, weil sie einfach den wegnehmen könnte, sondern es ging ja um sportliche Leistung.
Trotzdem ist sie im Ansehen des Teams ist schon die Böse. Also so, glaube ich, funktionieren schon Gruppendynamiken.
Finde ich ganz eigenartig. Also sie, aus meiner Perspektive ist ja in dieses Team gekommen, konnte sich durchsetzen, wurde dann brutal zusammengeschlagen. Mhm. Und jetzt solidarisieren sich alle mit der anderen.
Die offenbar zu Unrecht beschuldigt wurde, damit drin zu hängen. Ja,
ja,
genau.
Okay.
Also das komplette Stadion und die ganzen Ultras von PSG waren komplett für die Diallo. Es gab irgendwie Banner und Choreografien und so. Das war echt, echt heftig. Es geht weiter. PSG beruft ein Krisenmeeting ein. Parallel wird noch der Geschäftsführer entlassen, weil er mehreren Frauen in den Hintern gefasst haben soll. Aber das hat keinen Einfluss auf die Geschichte.
Das ist einfach nur Randnotiz.
Das ist einfach auch passiert. So. Der ganze Verein ist also zutiefst zerstritten und zerrissen. Und PSG wird mit Abstand nicht Meister in dieser Saison. Dann im September gelingt der Polizei ein Durchbruch. Wieder verhaftet die Polizei Diallo, zusammen mit zwei Männern, die zugeben, den Angriff mit den Eisenstangen auf Hamri auf Diallos Anweisung hin ausgeübt zu haben. Aus Polizeikreisen dringt durch. Die Spielerin Diallo hat eine gespaltene Persönlichkeit. Sie wurde aufgezeichnet, mit verstellter Stimme bei ihren Mitspielerinnen angerufen zu haben, um Hamri als toxisch zu bezeichnen. Ihr Plan soll gewesen sein, das ganze Team und das ganze Land gegen Hamri aufzubringen. Hamris Affäre mit dem Sportdirektor von Barcelona sollte den Angriff der Männer mit den Eisenstangen erklären. Diallo wird angeklagt.
Oh, shit.
Ja.
Ach, krass.
Ja.
Das heißt, sie war doch schuldig.
Ja.
Und die ganzen Leute, die sich irgendwie mit ihr solidarisiert haben, stehen ganz doof da.
Ja, aber dass sie auch eine gespaltene Persönlichkeit haben soll.
Aber den Part habe ich nicht so ganz verstanden.
Die hat wohl in diesen ganzen Verhören, als die in Untersuchungshaft saß, so glaubwürdig versichert, dass sie
Das klingt wie eine Ausrede von den Leuten, die unternommen haben. Wir konnten gar nicht rausfinden, dass sie lügt. Die hat so ähnlich ist ja das Stockholm-Syndrom, wenn ich das richtig verstanden habe. Jetzt bewegen wir uns gerade des Halbwissens.
Ja.
Ist das Stockholm-Syndrom entstanden? Das ist wohl eigentlich so ein pseudowissenschaftliches Ding. Jeder kennt das Stockholm-Syndrom.
Ja.
Dass sich Geiseln mit den Geiselnehmern irgendwie verbrüdern und verbinden und sich in sie verlieben.
Sogar verlieben, ja, genau.
Und das geht wohl zurück auf diese Geiselnahme eben in der Nähe von Stockholm. Und die Frau, der aber das Stockholm-Syndrom angedichtet wurde, die wurde nie so richtig untersucht.
Das hat man
halt gesagt.
Stadt.
Nee, weil sie hat halt einfach die Polizei kritisiert und hat gesagt, sag mal, ihr wart voll kacke in eurem Job, ihr habt uns zerhängen lassen und der Geiselverhandler war auch voll der Vollidiot und nein, ich werde jetzt nicht in die Kameras weinen und sagen, ich bin so dankbar, weil es lief richtig viel Scheiße. Und da haben die gesagt, ja,
Stockholm-Syndrom.
Stockholm-Syndrom. die hat sich in den Einzelnehmer verliebt, deswegen redet ihr Unsinn.
Aber das klingt auch wie so ein Name, wo dir einfach nichts eingefallen ist und du so um dich rumgeguckt hast und aber so ein Ortsschild.
Stockholm-Syndrom.
Stockholm.
Nee, ihre Kritik ist unberechtfertigt, weil sie hat das Stockholm-Syndrom. Und ja, weil man halt nicht gewohnt war, dass da eine Frau nach so einer Geiselsituation sich eben nicht als Opfer hinstellt, sondern auch Kritik übt.
Also die Anklage von Diallo ist, das ist wohl noch nicht vor Gericht,
ja.
Auch wie weit dieses diese gespaltene Persönlichkeit da jetzt das stimmt, ist nicht so ganz ganz klar. Das wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird uns das begleiten. Und PSG hat die Diallo auf jeden Fall entlassen und sie hat jetzt einen neuen Vertrag bei irgendeinem spanischen Verein, ich glaube bei Valencia, aber nur erstmal für ein paar Monate.
Ja, und ich finde es aber auch völlig verrückt, weil mein erster Reflex war, die Hamri, die eben brutal zusammengeschlagen wurde da, dass das damit zusammenhängt, dass jetzt die andere, die
Diallo
eben wieder spielen kann. Aber es hatte ja jetzt, wenn ich das richtig verstanden habe, gar nichts damit zu tun gehabt, sondern die wollte durch diesen Anschlag nur die Affäre ans Licht bringen.
Die wollte durch den Anschlag einfach sie als die komplett Böse hinstellen. Also zum einen ist natürlich der Anschlag gut, weil die dann nicht spielen kann und Diallo dann auf ihrer alten Position
genau,
wieder spielen kann.
Ich dachte, das wäre der eigentliche Plan, weil es ist schon perfide, darauf zu spekulieren, ich lasse die jetzt zusammenschlagen und dann wird sie die Böse sein. Das funktioniert nur mit Frauen. Wenn ein Mann zusammengeschlagen worden wäre, käme doch niemand auf die Idee zu sagen, der Menschen mit Kniescheiben zertrümmert wurden. Aber das passt so in dieses Bild der manipulierenden bösen Person.
Ja. Nee, ich glaube, das Entscheidende bei diesem Angriff mit den Eisenstangen war der Satz, you touch married men. Weil das war ja auch, als dir da aufgefallen, ja, krass, die hat ja die Affäre.
Ja, aber ja. Mein erster Reflex wäre nicht, ja, dann hat sie es verdient.
Nee, weißt du?
Das meine ich nicht. Das heißt, wie perfide sie das kalkuliert hat, ja. Wie die öffentliche Wahrnehmung ist
ja, genau.
Und wie die öffentliche Beurteilung von Frauen in so Situationen ist, dass sie dachte, ja klar, die lasse ich zusammenschlagen, solange rauskommt, die hat irgendwie
die Affäre,
gehabt.
Ist sie die Böse,
was genau. Ich völlig verrückt
das
finde. Und dass das auch so aufgegangen ist, finde ich völlig verrückt.
Ja.
Also unglaublich. Auch super lustig, dass tatsächlich die Affäre dann so ans Licht kam,
ja.
Weil eigentlich ja keine Beweise da sind. Null. Er hat diese SIM-Karte gekauft. Ja und? Die hat bei uns gespielt, sie braucht eine SIM-Karte, ich habe ihr eine SIM-Karte gekauft. So, dann können wir uns wieder auf die maskierten Männer konzentrieren?
Ja.
Nein, er ist direkt eingeknickt, dieser Sportdirektor.
Ja.
Das finde ich auch sehr lustig.
Ja.
Aber an sich im Großen und Ganzen eigentlich eine sehr tragische Geschichte.
Ja, aber ich sehe auch eine Netflix-Doku.
Ja. Und wir machen das einfach wie jeder True-Crime-Podcast, nachdem wir herzlich drüber gelacht haben und das ausgeschlachtet haben. Natürlich alles sehr respektvoll gemeint.
Ja.
Alles sehr respektvoll gemeint. Und dann geht's. Liebe Grüße an alle True Crime Podcasts da draußen. Kollegiale Grüße. Also jetzt nicht in den falschen Scheiß.
Ja.
Ein Späßchen unter Freunden.
Wissen die doch.
Späßchen unter Freunden. Bitte keine maskierten Männer vorbeischicken. ja, Christian, das war ein sehr spannender Bericht.
Dankeschön.
War auch für mich toll, jetzt mal zu erfahren, dass PSG anscheinend kein Dateiformat für Bilder ist, sondern ein Fußballverein.
Mhm.
Ja, ich fühle mich up to date. Ich bin gespannt, wenn es irgendeine Verurteilung gibt oder noch einen Twist.
Ich bleib dran. Ich werde meiner Journalistenpflicht auf jeden Fall gerecht.
Also wenn irgendein Podcast auf der Welt nicht von sich behaupten kann, er würde Journalistenpflichten erfüllen, dann sind wir das.
Stimmt, leider.
Dann bleibt mir nur zu sagen, Christian, hast du ein Highlight der Woche?
Selbstverständlich.
Dann, liebe Menschen da draußen, vielen lieben Dank fürs Hören. Vielen lieben Dank fürs Empfehlen. Und wenn ihr uns noch nicht empfohlen habt, empfehlt uns gerne weiter. Lasst uns auch nette Bewertungen da. Das geht eigentlich bei fast jeder Podcast-Plattform. Bei Spotify zum Beispiel kann man mit Stern bewerten. Bei Apple Podcasts kann man mit Stern bewerten. Und sogar einen Kommentar zu schreiben. Also macht das sehr gerne. Gebt uns 5 Sterne oder 20 oder was, wie viel auch immer geht. Und lasst uns, falls möglich, einen netten Kommentar da. Wir freuen uns wirklich, wirklich sehr. Und dann würde ich sagen, ist hier Christian Huber mit dem Highlight der Woche.
Mein Highlight der Woche ist ich habe mein altes Brillenputztuch wieder gefunden. Ich bin ja Brillenträger. Also ich habe so eine Stärke, dass ich entweder eine Brille aufsetzen muss oder einen größeren Fernseher kaufen.
Christian, ich bin hier drüben.
Achso, verdammt. Ich gucke die ganze Zeit auf die Jacken.
Ich glaube, du brauchst eine neue Brille.
Und ich habe ganz viele Brillenputztücher in der Wohnung. Ne? So an jeder Ecke liegt irgendwie ein Brillenputztuch. Die sind alle scheiße. Ich habe kein gutes.
Okay.
Ich hatte in meinem Leben ein einzig gutes Brillenputztuch. Das ist, ich sage es einfach, die Marke ist von Mammut, von dieser Outdoor-Jacken und irgendwie Tracking-Marke. Und es war mal bei einer Winterjacke von mir vor 10 Jahren dabei.
Einfach das, so als Gimmick?
Das war als Gimmick einfach so dabei. Das war das beste Brillenputztuch, das ich hatte. Und das war weg. Und das habe ich heute wiedergefunden. Und ganz ehrlich, es ist es ist ein neues Leben. Es ist so.
Aber eine wiedergefundene Liebe. Ich finde, das könnte man auch Julia Leischig sucht. Das muss man ja gar nicht auf irgendwie Menschen beziehen.
Auf Dinge.
Auf Dinge, weil es gibt so viele Dinge, die man mal hatte, die perfekt waren, die man nicht wiederfindet.
Ja.
Zum Beispiel dieses eine Hemd, das mir so gut gepasst hat, was ich nicht mehr wiederfinde. Ich habe das sogar dasselbe nochmal neu bestellt, aber die Marke hat irgendwas geändert, es passt nicht mehr
genauso. Ja, das ist immer, wenn man das ein halbes Jahr später irgendwie die gleiche Größe von dem gleichen Ding nochmal bestellt,
ist
immer
anders. Oder dieses Brillenputztuch genauso. Oder diese einen in der 7. Klasse hatte ich so eine geile Uhr. Keine Ahnung, was auch immer.
Flickflack-Uhr.
Und die finde ich einfach nicht wieder. Oder wir waren mal irgendwie in dieser einen Stadt und da sind wir random in so ein Restaurant gegangen. Das war der beste Burger meines Lebens.
Findest nie wieder.
Was war das nochmal? Ja. Julia Leischig sucht. Sehe ich vor mir.
Finde ich gut, das finde ich nicht schlecht.
Ich freue mich, dass du mit deinem Putztuch wieder
vereint wurdest. Es ist wirklich, also es ist komplett neues Leben und ich sehe gestochen scharf. Manche Dinge will ich gar nicht so gestochen scharf sehen, aber ich bin echt, bin sehr happy, dass ich dieses Putztuch wieder gefunden habe.
Weißt du, welche drei Dinge ich gestochen scharf jetzt gerade sehe?
Sag.
Eine mittelmäßige Überleitung, Meta-Gag und das Ende dieser Folge. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen lieben Dank fürs Hören und bis nächste Woche. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.